Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Nies Behrens mein Gast, der vielen durch seine eigenen Podcasts bekannt ist. In Forever Young hat er als Chief Marketing Officer des Lanzerhofes mehr als 200 Experteninterviews geführt, in denen er der Frage nachging, wie wir länger leben und bis ins hohe Alter fit bleiben können. Seit kurzem ist er Chief Brand Officer von Sunday Natural und Host des Gesundheitspodcasts Healthwise. Für uns wechselt er heute die Seite und lässt uns an seinem immensen Wissen teilhaben. Lieber Nils, ich freue mich wahnsinnig, dass du extra aus Berlin gekommen bist, um heute mit mir unter anderem über das Thema Longevity zu sprechen.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Nils, du beschäftigst dich ja sowieso in deinem Job sehr viel mit dem Thema Longevity. Was tust du selbst dafür?
Ich würde sagen, das Einzige, was ich wirklich mit der größten Konsequenz mache, ist das Thema Sport. Also, und das hat tatsächlich auch nochmal in der letzten Zeit nochmal eine neue Dimension angenommen. Neue Dimension deshalb, weil ich war früher immer eher noch ein Läufer und habe mich weniger auf das Thema Kraft konzentriert. Jetzt versuche ich das nochmal nachzuholen und aufzuholen. Das ist natürlich etwas schwieriger in meinem Alter. Also die ganz großen Muskelmassen werde ich nicht mehr damit aufbauen, aber zumindest kann ich den Abbau der Muskulatur damit aufhalten. Und neue Dimension meine ich damit, dass ich tatsächlich, also ich bin ja heute in München und war dann über Nacht in einem Hotel, was leider so gut wie kein Gym hatte, und habe aber dann glücklicherweise durch meine Urban Sports Mitgliedschaft dann mir ein Gym in der Nähe gefunden. Das lustigerweise sogar das Elb Gym, was ursprünglich aus Hamburg kommt, wo ich den Gründer auch sehr gut kenne, und von daher hat sich fast ein bisschen wie Heimat angefühlt, und das hätte ich früher nicht gemacht. Früher wäre ich einfach laufen gegangen und hätte gesagt, okay, und jetzt einfach mal so dann zu sagen, ich probiere jetzt mal ein neues Gym in einer neuen Stadt aus, das hat nochmal eine neue Qualität für mich.
Sag mal, und wie ist deine Routine da? Also was hast du da für einen Trainingsplan? Machst du unterschiedlich jeden Tag anders? Gehst du jeden Tag?
Ja, also ich mache jeden Tag Sport tatsächlich, und selbst wenn ich dann mal Tage habe, wo ich weiß, dass ich eigentlich nicht dazu komme, das war gestern so ein Tag dafür, da mache ich dann zumindest so ein paar Übungen zu Hause, und da gibt es einfach so eine feste Routine. Das heißt also, man sollte immer in jede Richtung sich einmal bewegen. Das heißt also zum Beispiel, dann fange ich an mit Kniebeugen, dann mache ich Push-Ups, Liegestütz.
Manchmal, Push-Ups verstehen wir auch.
Ja, manchmal muss man ja drüber nachdenken, so, man ist mittlerweile schon so ja, squatten, dann Push-Up, ja, genau. Und so. Nein, also ich mache Kniebeuge, dann Liegestütz, dann zu Hause bei mir habe ich auch eine Klimmzugstange, dann ist das nochmal in die Richtung, dann mache ich Sit-Ups und dann mache ich eine Übung, von deren Namen ich nicht genau weiß, wie sie heißt. Also wenn man sich auf den Rücken legt, die Beine aufstellt und dann den Hintern hoch bewegt. Wie würde man die nennen?
Ich
lege auf dem Rücken, ja. Die Beine stelle ich auf, ja. Also die Füße stelle ich auf, ja. Und dann bewege ich nur den Hintern hoch.
So. Ah ja, das ist, ich weiß auch den Fachausdruck dafür nicht, aber tatsächlich mache ich das auch.
So, und damit habe ich im Grunde genommen eigentlich jede Richtung einmal bewegt. Ja. So, und das ist eben halt so ein ganz gutes Kompletttraining, und da mache ich dann so 4 Sätze dann durch, und danach habe ich meinem Körper das Signal gegeben, hallo, genau diese Muskulatur brauche ich noch, weil ich glaube, das ist das Grundcredo in diesem ganzen Longevity-Game, ist if you don't use it, you lose it. Also,
absolut.
Also, wenn du es nicht benutzt, ich weiß gar nicht, ob wir immer jetzt hier alles übersetzen müssen. Aber
ich glaube, wir können dir folgen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du so eine Art morgendliches Ritual hast, dass du zumindest 20 Minuten reichen ja auch schon, wenn du für dich irgendwie was machst.
Ich fand das wirklich spannend. Ich habe in einer meiner Podcast-Aufnahmen jetzt gerade einen Athletiktrainer gehabt, der viel auch mit der deutsche Nationalmannschaft im Basketball zusammenspielt, der Arne Griskowiak, und der hat gerade ein Buch auch geschrieben. Und da erzählt er dann, dass er seinen Mandanten immer den Ratschlag gibt, mach eine Liegestütze am Tag. Und dann denkt man natürlich, was soll das denn jetzt bringen, eine Liegestütze am Tag. Und das Schöne ist, dass er sagt, wenn du nur diese Threshold, also diese Stufe so niedrig hältst, dass du sagst, egal was ist, egal wie krank du bist, egal wie du dich fühlst, du mach diese eine Liegestütze. Weil nahezu niemand macht dann nur eine. Wenn man dann schon mal auf dem Boden liegt, dann wären es zumindest drei oder fünf oder zehn, keine Ahnung was. Und ich habe das wirklich für mich jahrelang auch immer so gemacht, dass ich dann immer so 30, 40 und dann wurden es immer mehr, dann wurden es irgendwann 70 und sowas. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir diese Zeit dann morgens, dachte ich so, ey, jetzt nochmal 70 Liegestütze machen, war nicht doof so. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. So, und wenn du aber sagst so, es ist egal, wie viel du machst, Hauptsache du machst einen, dass du eben halt dieses Signal an deinen Körper gibst. Und ganz ehrlich gesagt, seitdem mir das Arne erzählt hat, ich habe noch nicht einmal eine Liegestütz gemacht. So, ich habe auch noch nie weniger als, sage ich mal, 20 gemacht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist okay. Ich glaube, wenn man sich richtig schlecht fühlt, ist es auch okay, nur eine zu machen. Aber alleine, dass du diesen Habit, dieses Ritual dann einfach aufrechterhältst. Ich glaube, das ist viel wert.
Ich glaube auch, dass das super wichtig ist. Ich mache das auch. Ich habe das angefangen, weil ich hatte schon 4 Bandscheibenvorfälle, was wirklich arg ist. Das kommt aber von einem Reitunfall, den ich vor vielen Jahren hatte. Und ich mache jeden Morgen 20 Minuten, also sehr viel so Pilates-Übungen, die ich auch zu Hause machen kann. Aber ich wechsle, und das tust du auch, ich wechsle ab zwischen Reiten, du gehst Radfahren und Marathonlaufen. Du machst ja auch immer wieder verschiedene Sachen. Und ich mache Pilates und Yoga. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass du immer wieder deinen Körper auch andere Muskel-Trigger-Points setzt.
Ich habe da gerade lustigerweise auf der Herfahrt heute drüber nachgedacht, wenn ich mir das überlege. Ich war letzte Woche natürlich laufen, ich war Radfahren, ich gehe regelmäßig eben ins Gym, mache da eben halt auch verschiedene Muskelgruppen, mache sonst eben halt dieses Bodyweight-Training, habe aber letzte Woche auch noch Golf gespielt, war Segeln und Stand-Up-Paddeln. So, also Gott. Ich meine, das ist so, mein Leben ist ein Robinson-Club.
Ja, das klingt also auf jeden Fall großartig.
Bogenschießen war ich auch noch.
Ja. Was machst du eigentlich nicht?
Ich will jetzt mal wieder anfangen, Tennis zu spielen, habe ich jetzt gerade mit meinem Freund Flo besprochen, also von daher.
Tennis kommt noch was dazu. Du sagst, es gibt ja viele oder mehrere Säulen von einem langen, gesunden Leben. Was sind denn aus deiner Sicht die allerwichtigsten?
Ich würde sagen, es sind 4 Säulen. Nur ein kleiner Nachtrag. Es ist übrigens so, dass Tennisspieler statistisch gesehen länger leben als der Durchschnitt. Also das scheint etwas damit zu tun, dass diese Forderung der Core-Stabilität und dieses schnelle Ansprinten, dieses Ausdauer kombiniert mit Schnellkraft und mit einer gewissen Core-Stabilität tatsächlich dazu, plus das, was im Gehirn passiert, dieses schnelle Umschalten.
Ja, und diese Koordination wahrscheinlich.
Genau, oder? Diese Koordination und allen drum und dran, dass das wirklich dazu führt, dass man länger gesund lebt. Also aber nur wirklich? Mal als kleiner, aber es ist keine Säule.
So, aber es gibt ja auch viele, die noch mit 80 Tennis spielen und so. Also das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, also von daher Shoutout an alle Tennisspieler. Wer länger gesund leben will, der sollte auf jeden Fall drüber nachdenken.
Aber deswegen, die haben auch Knieprobleme oft.
Das stimmt.
Wenn wir ehrlich
das
sind.
Das stimmt. Ich habe eine Zeit lang Squash gespielt und holy moly. Also das geht richtig auf die Knie.
Aber gut,
also, auf deine Frage zurückzukommen. Wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Aber das Thema, ich glaube, die Longevity-Szene hat sich mittlerweile auf 4 Säulen wirklich so geeinigt, die omnipräsent sind. Das eine ist eben halt das Thema Ernährung. Das zweite ist das Thema Sport und Bewegung. Ich sage bewusst Bewegung, weil es muss nicht immer richtig Sport sein. Das dritte ist das Thema Mindset und das vierte ist das Thema Recovery, also die Erholung sozusagen. Und da stecken eben halt ganz viele verschiedene Faktoren drin.
Und was würdest du sagen, wenn du jetzt zu jeder Säule was sagen würdest, wie adaptierst du das für dich? Die Bewegung hast du schon gesagt.
Ja, die Bewegung habe ich, glaube ich, jetzt schon relativ ausführlich besprochen. Wobei ich nochmal an der Stelle sagen möchte, dass das, was mittlerweile die Longevity-Forschung gezeigt hat, ist, das, was wir früher mal geglaubt haben, die häufigste Todesursache bis heute ist ja immer noch, wenn man jetzt nicht gerade vom Auto befahren wird, sondern krankheitsbedingt, ist ja natürlich immer noch vom Herzen herausgehend. Deswegen war man immer der Meinung, dass kardiovaskuläre Aktivitäten, eben halt alles, was eben halt das Herz stärkt, dann die beste Prävention fürs Alter ist. Davon ist man jetzt mittlerweile insofern etwas weg. Also nach wie vor braucht man eben halt diese Aktivierung, aber diese Aktivierung muss nicht intensiver Sport sein. Das heißt also, wenn man da, ich sage jetzt mal, regelmäßig spazieren geht oder so wie ich jetzt hier mit dem Fahrrad hierher gefahren bin, also ich mache in meinem Alltag nahezu alles mit dem Fahrrad, das sind alles Dinge, die auch gut fürs Herz sind. Also laut meinem Oura-Ring bin ich 7 Jahre jünger, mein Herz ist 7 Jahre jünger als mein chronologisches Alter. Also von daher sind das alles so Dinge, wo man sagt, okay, das ist gut, wenn man sowas macht, aber es muss kein Sport sein. Es reicht also, wer einen Hund hat, wer regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und ich sage jetzt mal, jeden Tag eine halbe Stunde sich in irgendeiner Weise bewegt, wer diese 10.000 Schritte vielleicht auch macht. Also das sind alles die Dinge, die schon mal da sind, um 80% 80% der Prävention fürs Herz abzudecken. Das, was viel wichtiger ist, ist eben halt der Muskelabbau. Weil beim Muskelabbau ist es eben so, dass wenn man über 60 ist und man zum Beispiel stürzt aufgrund der mangelnden Koordination, aufgrund der mangelnden Rumpfstabilität oder der abbauenden Muskulatur, hat man dann eben halt sehr häufig, dass, ich glaube über 65 stimmt es, dass die Menschen dann innerhalb der nächsten 12 Monate tatsächlich dann schon versterben, weil sie eben halt dann nochmal nach diesem Sturz und dieser Verletzung eben halt so stark abbauen. Also die Wahrscheinlichkeit steigt extrem. Und ich kenne das persönlich aus meinem Umfeld, also alle Großtanten, Großeltern, wie auch immer, bei denen ist es dann meistens immer so gewesen, die hatten dann immer diesen klassischen Oberschenkelhalsbruch. Ja, genau. Und danach war es dann eigentlich, war es dann meistens auch relativ kurz danach dann auch so, dass es dann leider vorbei war. So, ja. Und deswegen würde ich eben halt nochmal sagen, für das Thema Bewegungssäule ist insbesondere das Thema Kraftaufbau, Kraft halten, zu stabilisieren, weil dieser Muskelabbau, der muss in diesem Maße nicht sein. If you don't use it, you lose it. Also in dem Augenblick, wo man immer wieder was dafür tut, dass seine Muskeln aktiviert werden, dass seine Muskeln gestärkt werden und vor allem man auch in jedem Alter, da ist der Professor Frohböse von der Sporthochschule in Köln, der sagt ganz klar, dass man also wirklich auch mit hohen Gewichten auch noch im hohen Alter arbeiten kann. Man muss das natürlich immer ein bisschen gucken, ob vielleicht irgendwelche anderen Probleme da sind, die dagegen sprechen. Aber grundsätzlich ist dieses Thema, dass man sagt, naja, jetzt hier einfach mal ein paar Übungen mit der 2-Kilo-Hantel. Nein, also ruhig sich an die großen Gewichte rantrauen, auch im höheren Alter, weil nur durch die großen Widerstände eben halt auch große Muskeln dann eben halt aufgebaut und erhalten werden.
Aber findest du nicht, dass man schon jemanden braucht, der mit dir erstmal, das geht ja
definitiv,
erstmal dir das zeigt? Also
definitiv.
Weil also, so von alleine zu denken, ach, ich kann das jetzt gut kräftemäßig, aber irgendwas tust du dir dann am Rücken immer.
Also ich bin in Hamburg in einem Gym drin, was jetzt relativ neu eröffnet hat und das ist im Grunde eigentlich wie so ein bisschen wie so eine Maßkonfektion. Das heißt also, es ist weder Personal Training noch es ist ein normales Gym, sondern es sind eben halt immer nur 10 Leute auf der Fläche und es guckt immer jemand quasi drauf, ob du das richtig machst. Und richtig machen kann nicht nur sein, dass du es nicht nur falsch ausführst, sondern dass du auch, sorry für mein Denglisch hier, aber dass du dieses Full Range of Motion, also den vollen Bewegungsradius dann auch wirklich ausnutzt. Weil es einfach, du kannst es dir vorstellen, dass wenn du immer nur diesen mittleren Radius, wenn du jetzt, nicht einen Bizeps Curls oder sowas machst, also so eine Hantel dann hoch und runter bewegst, wenn du das immer nur in diesem mittleren Bereich machst, dass dadurch dieses ganz von unten, wenn der Arm gestreckt ist, nochmal das da von hochzuziehen, natürlich einen riesen nochmal Mehrwert im Training macht, als wenn man ihn immer nur so irgendwie so auf, ich weiß gar nicht, was sind das dann, 70 Grad, immer so 70 auf 90 Grad hin und her bewegst, das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Absolut.
Und das heißt also, die gucken nicht nur, dass du es richtig machst im Sinne, dass du nichts falsch machst, sondern die sagen auch, ey, so kann das jeder sozusagen, sondern und da ändern sich manchmal in dem Augenblick, wenn du diesen Bewegungsradius nochmal signifikant erhöhst, musst du auf einmal manchmal dann auch wirklich wieder Gewicht runternehmen, weil du in diesem Radius gar nicht so viel Wiederholung schaffst.
Ja, das finde ich nämlich sehr wichtig, dass du das wirklich am Anfang unter Anleitung machst. Dass
also
das
wir haben jetzt sehr lange über die erste Säule gesprochen, ich habe aber deine Frage nicht vergessen.
Ja, genau.
Ich glaube, der zweite Punkt ist bei dem Thema Ernährung, also die pflanzliche Ernährung ist allem überlegen, muss man einfach wirklich so sagen. Also es gibt nichts Wichtigeres, als sich pflanzlich zu ernähren. Und ich komme ja aus einer Welt, wo die Darmgesundheit eine sehr hohe Stellenwert hat. Und da muss man mal sagen, diese ganzen Menschen, die sich so komplett auf Low Carb und am besten so ketogen noch ernähren. Das heißt also, sich nur noch auf so Fleisch und Fette und Proteine und sowas alles so konzentrieren. Da ist ein Problem, was wirklich jetzt mittlerweile sich über viele Studien immer auch gezeigt haben, ist, dass wenn du gar keine Ballaststoffe mehr hast und ehrlich gesagt in allen tierischen Produkten sind keine Zero-Ballaststoffe drin, passiert Folgendes, weil dass dann irgendwann deine Darmbakterien anfangen, weil sie nichts mehr zu futtern haben, also keine Ballaststoffe mehr bekommen, fangen die an der Darmschleimhaut zu knabbern. Dadurch wird die Darmschleimhaut durchlässig und dadurch entsteht dieses sogenannte Leaky Gut-Syndrom. Ich glaube, da ist tatsächlich keinen deutschen Fachbegriff für, aber diese Darmdurchlässigkeit ist eben wirklich das, wofür darunter wirklich viele Menschen leiden. So, und das ist einfach selbst gemacht, dadurch, dass sie nicht dafür sorgen, dass wir genügend Ballaststoffe immer wieder in unsere Nahrung mit einbauen. Also für alle, die dann immer glauben, hey, ich mache jetzt hier ganz einen auf Low Carb, vergesst dabei nicht zu gucken, wo auch noch die Ballaststoffe herkommen, weil dann läuft man eben halt in das nächste Problem.
Wie sieht denn deine Ernährung aus?
Meine Ernährung ist etwas ungewöhnlich, weil viele Leute kennen ja immer dieses Intervallfasten. So, Intervallfasten heißt normalerweise, dass man eben halt 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden das Essensfenster ist. Mein Intervallfasten ist etwas modifiziert und damit auch eigentlich nicht mehr dieser Grundthema der Autophagie, die man damit erreichen will. Das heißt also, diese Zellreinigung, die beginnt nach 12 Stunden. So, deswegen gibt es eben halt auch viele Leute, die sagen, Mensch, mit 16, 8 ist schon hart, deswegen mache er eher 14, 10. Das ist auch was, was der Fastenpapst in Deutschland, der Professor Michalsen, zum Beispiel auch propagiert. Aber bei mir sieht es ein ganz klein bisschen nochmal anders aus. Bei mir ist mein Essensfenster auf 6 Stunden reduziert, aber damit meine ich bewusst mein Essensfenster. So, das heißt also, was ich normalerweise mache, ist, dass ich gegen 1 und gegen 19 Uhr was esse. So, das heißt also, manchmal habe ich auch noch einen Snack eben halt am Nachmittag dazwischen. Das ist sozusagen mein Essensfenster. Aber, und jetzt kommt's, und damit unterbreche ich auch wahrscheinlich die Autophagie, aber nichtsdestotrotz, ich kann damit sehr gut arbeiten. Ich nehme gegen 9 Uhr und gegen 11 Uhr trinke ich jeweils immer einen Proteinshake. So, warum mache ich das? Weil die aktuelle Stand sozusagen der Forschung sagt, dass, und da hat sogar, glaube ich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung jetzt mittlerweile das hochgesagt. Früher hat man immer gesagt, man soll 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpermasse zu sich nehmen. Heute sind die schon auf 1,5 hochgegangen. Der Peter Attia, einer dieser Longevity-Ärzte aus den USA, der geht sogar nochmal deutlich höher, der geht über 2 bis 3. So, und das ist wahnsinnig schwer, über seine normale Ernährung hinzubekommen.
Fast unmöglich.
Fast unmöglich, je nachdem, was man so isst. Aber wenn man sich jetzt nicht zu sehr tierisch ernähren möchte, dann wird es wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich meine, wie viel Edamame willst du essen, um eben halt...
ich kann es nicht.
Genau, also jetzt, ich wiege jetzt 85 Kilo, kannst du mir überlegen, wenn ich das mal 1,5 rechne, wie viel Gramm Protein ich dann zu mir nehmen muss. So. Und deswegen, ich kann aber auch nicht jetzt in dieses 8-Stunden-Fenster so viel Proteine mit Shakes und alles, das ist mir dann auch zu viel. Und deswegen, ich arbeite mit diesem, das nennt sich eben halt Proteinfasten, was eben halt auch von dem Peter Attia auch so empfohlen wird, arbeite ich eben halt sehr, sehr gut. Das heißt also, wie gesagt, mein erster Shake ist dann um 9, mein zweiter ist dann um 11. Damit habe ich dann schon um die 60 bis 70 Gramm Protein drin. Das heißt also, eigentlich halfway through habe ich dann schon mal die Hälfte der Proteine dann so. Und das, den Rest schaffe ich eben halt über meine normale Ernährung. Und normale Ernährung heißt wirklich, ich sage immer, wenn ich selbst am Regler bin, dann ernähre ich mich schon überwiegend vegetarisch. Und ich sage bewusst vegetarisch, weil ich schon gerne, ich liebe Mozzarella, ich liebe Eier. Das sind so Dinge, die ich schon dann immer noch in meinem Essen drin habe, aber ich bestelle mir selbst selten Fleisch, sondern es ist dann eher so, dass ich, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann bin ich ungern ein komplizierter Gast. Das heißt also, ich rufe nirgendwo vorher an und sage, für mich aber bitte was Veganes oder vegetarisch oder sonst was, weil ich bin ja ein Allesesser und ich mag ja auch alles, sage ich mal so. Aber dadurch, dass mein Gesamtkonsum deutlich unter dem Schnitt eines normalen Deutschen liegt, glaube ich, ist es dann immer noch okay.
Und für dein Mindset?
Für mein Mindset würde ich sagen, ist tatsächlich einer meiner wichtigsten Faktoren. Und das ist ja das, was die längste Studie der Welt im Thema Longevity herausgezeigt hat, ist gute soziale Kontakte. Und bei mir ist es wirklich so, nichts macht mich so glücklich als Kontakt mit meinen Freunden. Und da habe ich auch ein Learning für mich gezogen. Ich war in der Corona-Zeit, habe ich festgestellt, dass ich so... Wir kennen es auch von diesen ganzen Red Carpet Veranstaltungen so, und ich habe eigentlich meine Red Carpet Friends häufiger gesehen als meine richtigen so, und das ist mir, ich will nicht sagen auf die Füße gefallen, als dann Corona losging und Lockdown, aber natürlich gab es keine Red Carpet Veranstaltung mehr, und ich hatte glücklicherweise alle meine, also ich würde mal sagen 60-70% meiner Freunde stammen aus einer Zeit, wo ich noch eine 1 vorne im Alter hatte. Das heißt also, viele von denen sind mir sowieso noch treu, und da ist es nicht so, dass wenn man sich jetzt mal irgendwie ein paar Wochen nicht gemeldet, dass man dann sagt, ah, jetzt meldest du dich auf einmal. So, nichtsdestotrotz, mir fehlte diese Regelmäßigkeit. Das ist was anderes. Guck mal, wir haben uns jetzt auch ein paar Wochen, Monate nicht mehr gesehen.
Monate,
dann
leider.
Ist es ja so, dass ich erstmal frage, wie geht's dir? So, meinen anderen Freunden, dann sage ich dann so, Mensch, wie ist denn die Präsentation letzte Woche gelaufen? Oder sag mal, hast du jetzt dieses Thema, hier den Immobilienmakler, wo ich dir gerade von erzählt hatte, also hast du dieses Thema denn klären können? So, man ist einfach viel mehr Teil des Lebens der anderen. Und deswegen ist es wirklich so, es gibt eine App, die heißt Humanity, und die fragt dich, die gibt dir verschiedene Punkte in deinem Longevity Score sozusagen, was du immer tust für dein gesundes Altern, und die fragt unter anderem, ob du heute schon Message a Friend, also ob du heute schon einem Freund geschrieben hast. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass für mich eine der mit Sicherheit wichtigsten Säulen dieses gesunden Mindset ist auf jeden Fall, dass die guten sozialen Kontakte, die Freundschaften, die ich pflege. Und wenn ich noch was Zweites dazu sagen würde, dieses Thema Neugier. Und damit meine ich den positiven Teil. Neugier ist ja so ein negativ belegtes Wort, weil man immer so die neugierige Nachbarin hat oder irgendwie sowas dann irgendwie so formuliert. Aber ich meine Neugier mit dem Thema Wissbegierde und Aufgeschlossenheit. Und ich glaube, das prägt mich schon sehr. Also ich habe immer dieses Gefühl, dass ich glücklich bin, wenn meine Lernkurve steil nach oben geht. Und das war so eine der größten Herausforderungen, die ich dann irgendwann, als ich dann von der Universität weg war und dann ins Arbeitsleben einstieg, dass ich dann irgendwann, wenn man so im Job war, das Gefühl hatte, man lernt nicht mehr schnell genug und genügend andere Sachen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einer der Gründe, warum ich jetzt so tief mich in diesen Kaninchenbau des Longevity Games so reinbewege. Also ich habe tatsächlich auf der Herfahrt von Berlin nach München hier mein erstes Modul im Bereich Longevity Medicine gerade abgeschlossen. Also ich habe jetzt tatsächlich mein erstes medizinisches Zertifikat.
Congratulations.
Dankeschön. Also ich hoffe, es bemerkt kann, dass es eigentlich ein Kurs, der nur für Ärzte ist. Also aber bisher hat mir
zumindest noch keiner was gesagt.
Zumindest hat noch keiner mich angeschrieben und gesagt, sie wollen das Zertifikat zurückhaben.
Ja, also aber fantastisch.
Aber ja, also das ist so das, wo ich sagen würde, Thema Mindset, das sind, glaube ich, die beiden Faktoren, wo ich sage, immer so den Geist aktiv zu halten, offen, neugierig zu bleiben und seine Freundschaften zu pflegen, das ist für das, wo ich sagen würde, das ist für mich schon
wichtig. Also ich kann das nur bestätigen. Sag mal, ich finde ja noch ein ganz wichtiges Thema ist guter Schlaf. Du hast auch gerade einen Podcast mit einem Gast zu dem Thema gehabt. Wie wichtig empfindest du Schlaf? Weil der ist ja wirklich auch essentiell zum Thema Longevity.
Absolut, absolut. Also ich finde diese Einstellung, mit der, du bist ja noch viel, viel jünger, also siehst nicht mehr viel, viel jünger aus, sondern bist ja auch noch viel, viel jünger als ich, aber dieses Thema, wie wir groß geworden sind oder ich in meiner Generation mit so Margaret Thatchers und die dann irgendwie sagte, so 4 Stunden Schlaf reicht und Schlafen ist was für Loser und selbst heute gibt es noch Leute wie Contra K, die in ihren Songs so Zeilen haben, wo sie sagen, ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Und so, also man ist auch schnell tot, wenn man nicht genug schläft. So, das erstmal so vorangesagt. Und warum ist Schlaf so wichtig? Weil es so ist, dass unser Lymphsystem, was normalerweise die Giftstoffe im Körper abtransportiert, im Kopf nicht funktionieren kann, weil unser Kopf ja relativ hart ist. So, also da ist ja wenig weiche Masse sozusagen. Erstmal außenrum ist ja irgendwie so dieser Schädel. So, und wie wird denn das Gehirn, weil auch da entstehen Giftstoffe, wie werden die abtransportiert? Die werden dadurch abtransportiert, dass man in der Tiefschlafphase ist. Das Gehirn schrumpft dann und macht Platz, damit die Giftstoffe ablaufen können. Wer also nicht genügend schläft, der hat wirklich das Problem, dass er dann eben halt irgendwann zu viel Giftstoffe in seinem Kopf hat und dadurch glaubt man tatsächlich auch, Demenz und Parkinson sind die großen Krankheiten, die durch Schlafmangel wahrscheinlich auch mit gefördert werden. So, das heißt also, genügend Schlaf ist unheimlich wichtig für das Gehirn, aber auch eben halt für den Rest des Körpers, für die Regeneration, aber auch fürs Mindset, weil ich bin im Augenblick tatsächlich, ich kann aber gar nicht sagen, woran es liegt, ich schlafe genug, also mein Schlafscore grundsätzlich beim Oura Ring, den ich da eben halt tracke, ist immer grundsätzlich gut. Was ich aber im Augenblick sehe, ist, dass meine REM-Schlafphase, das heißt also die Traumschlafphase, wo wir das verarbeiten, was uns eben halt im Laufe des Tages so begegnet und was uns beschäftigt, die ist bei mir momentan tatsächlich etwas zu kurz. Das ist so das, was mich, nervös ist jetzt übertrieben, aber tatsächlich, wo ich dann immer denke, warum ist das im Augenblick gerade so? Ich kann es dir nicht sagen, aber man muss eben halt wirklich darauf achten, dass man insgesamt genügend Schlaf hat, weil dadurch hat man dann eben halt auch die Möglichkeit, dass man genügend Tiefschlafphase und REM-Schlafphase und Leichtschlafphase dann eben halt alles zusammen hat. Und deswegen hat Oma schon immer gesagt, der gesunde Schlaf ist der vor 12. Warum ist das so? Weil da die großen Kuchenstücken sind. Das heißt also, diese Wellen, in denen der Schlaf sich eben halt bewegt, Tiefschlaf, REM-Schlaf, Leichtschlaf, so am Anfang sind alle diese Phasen länger und nach hinten kommen die kleineren Kuchenstücke. Und wer dann eben halt vorne von den großen Kuchenstücken nicht schon genug mitgenommen hat, der hat natürlich dann das Problem, dass er dann nicht auf seine ideale Verteilung von diesen jeweiligen Phasen dann auch kommt.
Nils, die letzte Frage an dich. Das Thema Longevity, finde ich, ist ja gerade wirklich, jeder spricht darüber, jeder beschäftigt sich damit. Findest du nicht auch, dass man schon auch genau gucken muss, was ist zu viel und was ist eine Sache, der man nachgehen kann? Also gut, die Säulen, nach denen zu leben, ist klar. Aber es gibt ja da draußen ein Riesenangebot und ich glaube, das ist für viele Menschen manchmal eine Art Überforderung. Was würdest du als Rat einem mitgeben?
Also ich glaube wirklich, dass da momentan ein Thema wirklich sehr hochgekocht wird und man auch das Gefühl hat, dass da gewisse Extreme entstehen. So, und da habe ich jetzt gerade auf Instagram auch so ein Meme gesehen von so einem Huberman-Husband hieß das dann so. Das ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die in der USA schon sehr groß ist. Das sind die Menschen, die alle Andrew Huberman, auch einem Stanford-Professor, der sehr stark in der Longevity-Szene ist, die einen Podcast da hören. Also das ist der größte Gesundheitspodcast der Welt.
Ja, ich höre ihn auch.
Und von daher gibt es dann sehr viele Tipps, die er dann immer so gibt und dass das dann alle Leute dann anfangen, so ein bisschen zu ins Extreme zu leben. Und ich glaube, das ist immer das, was auch schlecht ist. Das wahrscheinlich negativste, was heißt negativ, aber das extremste Beispiel ist dann eben halt ein Brian Johnson, wo man dann auch so schaut, das ist dieser Multimillionär, der irgendwie jetzt sich das Ziel gesetzt hat, nicht mehr zu sterben. Der altert angeblich in einem Jahr nur 0,64 Jahre. Und mach dafür ein Leben, wo ich glaube, jeder von deinen HörerInnen sagen würde, das ist kein Leben mehr. Und ich glaube auch ganz sicher, dass diese Komponente der sozialen Kontakte auch absolut verloren geht. Und von daher, ich glaube, ja, es sind ganz viele Dinge, die zu viel sind. Es sind auch ganz viele Dinge, die man sich dann auch sagen muss, meine Güte, wenn du jetzt einfach mal diesen Moment hast, dass du hier irgendwo durch einen englischen Garten gehst und dir ist jetzt in diesem Augenblick gerade danach, mit deinen Freunden dich hinzusetzen und ein Spaghetti-Eis zu essen, dann do it. So. Und ich glaube, wenn du anfängst, dann nach dieser Perfektion und diesem, ich glaube, alles, was man zu dogmatisch angeht, das ist dann auch schwierig. So. Und es ist natürlich so, dass ich auch mich mit Freunden mal treffe und wir auch Alkohol trinken. Also das findet auch noch in meinem Leben statt. Das ist wahrscheinlich der größte Anti-Longevity-Faktor, den ich in meinem Leben habe. Aber nichtsdestotrotz, es ist mir, in manchen Situationen möchte ich das dann einfach auch so. Ja, ist auch
eine Lebensqualität.
Es ist dann auch eine Lebensqualität, finde ich auch so. Und von daher ist es für mich, glaube ich, der wichtigste Rat ist, man sollte sich das Programm aussuchen, was man dann auch bereit ist, die nächsten 50 Jahre durchzuziehen. Weil wenn wir jetzt wirklich das ganze Thema ernst nehmen und dann uns vornehmen, irgendwie 100 zu werden, und damit meine ich eben halt bewusst 100 gute Jahre und nicht schlechte Jahre. Ich habe jetzt gerade eine Statistik von Nina Ruge, die hat sich jetzt heute gerade geteilt, gesehen, dass wir zwar immer älter werden, dass aber die Jahre, die man eben halt als Health Span, also die gesunden Jahre, sich nicht verlängert haben. Das heißt also, Menschen werden jetzt irgendwie im Schnitt immer älter. Wenn man sich aber rein statistisch anschaut, wie lange sie frei von gesundheitlichen Einschränkungen sind, so hat sich das über die letzten Jahre nicht verbessert. So, und ganz ehrlich, dann kannst du mir die Zeit auch schenken. Wenn ich dann jetzt irgendwie mir jemand hinten 10 Jahre im Rollator dann hinten dran hängt und wo ich dann in irgendeinem Altersheim da vor mich hin sieche, dann sage ich dir ganz ehrlich gesagt, nee, dann count me out.
Ja, so, also das absolut.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, das deswegen so wichtig ist, und da sind wir dann wieder bei dieser Einliegenstütze. Also diese alles, was du dir jetzt als Plan machst, solltest du auch dann bereit sein, langfristig durchzuhalten. Nur dann macht es Sinn und nur dann macht es auch Spaß. Und wenn du dann eben halt dann sagst, okay, ich will einfach nicht mehr morgens kalt duschen oder ich will aber einfach wieder frühstücken und nicht dieses Intervallfasten machen, dann bitte tu es. Dann guck einfach, wo deine Stellschrauben sind, die vielleicht dich trotzdem in die richtige Richtung bringen, aber dann nicht in dieses Extreme, wo du sagst, nee, also das reicht mir jetzt. Also darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr. Wenn du das jetzt schon, diesen inneren Widerstand fühlst, dann ist das nicht das Richtige für dich.
Ja, ich glaube, man darf auch bei aller Strenge, die man hat und bei aller Konsequenz die Lebensqualität und die Lebensfreude nicht verlieren und im Blick behalten und muss, glaube ich, das in seinen Alltag integrieren. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und ich habe wieder was mitgenommen. Ich werde jetzt mein Fitnessprogramm und Kräftetraining anpassen und freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.